Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute haben wir einen ganz spannenden Gast da, nämlich den Carlos. Und der ist Chief Digital Officer bei der Jochen Schweizer MyDays Gruppe und eben auch Geschäftsführer bei MyDays. Und ist eben ein ganz spannendes Unternehmen, weil es ja im Travel-Bereich aktiv ist. Wahrscheinlich auch mit gewissen Challenges dieses Jahr verbunden. Da wird uns Carlos gleich noch mehr darüber erzählen. Und darüber hinaus ist Carlos einfach ein cooler Typ, den ich jetzt schon seit einigen Jahren kenne, der eben damals bei Jochen Schweizer eigentlich relativ früh eingestiegen ist, dann eben die Fusion durchgemacht hat. Der wird uns gleich noch was dazu erzählen. Mittlerweile ist es ein ziemlich großer Laden. Aber neben seinem Job bei Jochen Schweizer MyDays ist er eben auch einfach sehr, sehr vielseitig interessiert an Marketing, an den Skills der Zukunft, als Autodidakt, der nebenbei noch so ein bisschen Coding macht. Von daher freue ich mich schon auf ein sehr vielseitiges Gespräch. Herzlich willkommen, Carlos.
Cool, vielen Dank, Tulam. Freut mich auf jeden Fall. Danke, dass ich Gast sein darf. Genau, wie du sagst, viele Themen, die du jetzt aufgegriffen hast, sind Themen, die mich dich beschäftigen und mich beschäftigen. Und von daher freue ich mich einfach auf einen konstruktiv-kreativen Austausch.
Genau, fangen wir doch einfach mal mit einer kurzen Intro an. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich, vielleicht auch deinen Werdegang, was du jetzt bei Jochen Schweizer MyDays machst. Und vielleicht auch, was Jochen Schweizer MyDays überhaupt so macht, für diejenigen, die es kennen.
Wow, loaded question. Ich versuche sie komprimiert zu beantworten. Also mein Werdegang, ganz kurz zusammengefasst, ist vielleicht klassisch betriebswirtschaftlich, was das Studium anbelangt und was unterschiedliche Stationen anbelangt und Kontaktpunkte, die ich hatte, sei es jetzt irgendwie im M&A-Bereich, im Beratungsbereich, aber dann auch im digitalen Bereich. Und ich hatte dann einen Kontaktpunkt und den kann ich ein bisschen hervorheben. Das war bei Westwing. Viele mögen das Startup kennen, ist jetzt besonders während der Corona-Zeit sehr erfolgreich auch gewesen und hatte mit dem Gründer zusammengearbeitet. Und das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet und mir gezeigt, dass es andere Branchen außerhalb, man wird ja ein bisschen brainwashed, dass nur Beratung irgendwie das Wahre ist oder nur das Finance oder M&A das Wahre ist, wenn man irgendwie Betriebswirtschaft studiert. Und es hat mir die Augen geöffnet und gezeigt, okay, hey, da gibt es irgendwie noch andere Branchen, da sind ambitionierte Leute, die was bewegen wollen und wo vielleicht auch ein bisschen entspannterer Austausch miteinander stattfindet. Und das hat mir die Augen geöffnet und dann war eigentlich der Weg danach klar. Ich hatte ein paar Stationen, habe zwischenzeitlich mal kurz für die NASA einen Gig gehabt und bin über Zufälle, und du hast es jetzt gerade eben gesagt, tatsächlich über eine Empfehlung von einem gemeinsamen Freund, den wir beide auch kennen, dann bei MyDays zu einem Zeitpunkt gestartet. Und das ist aber jetzt, lass mich lügen, knapp sieben Jahre her. Und das sah zu dem Zeitpunkt noch sehr anders aus. Also das war ein Startup, wie du dir das ungefähr vorstellen kannst, mit 40, 50 Leuten, ein sehr rudimentäres Büro und ist ein meilenweiter Unterschied zu dem, wo wir jetzt stehen.
Genau, da kann ich mich noch gut dran erinnern, weil ich ja damals selbst noch bei ProSiebenSat.1 gearbeitet habe. Dann ja auch ab und zu sozusagen bei MyDays damals eben vorbeigeschaut habe. Das war tatsächlich noch sehr rudimentär. Und dann habe ich mich sozusagen in den Folgejahren immer nur gewundert, dass ihr ständig umgezogen seid, weil ihr ständig gewachsen seid. Office vielleicht schon wieder nicht groß genug und natürlich auch die Fusion mit Jochen Schweizer dann, dem damals größten Wettbewerber. Wie groß ist denn die Company heute und was sind vielleicht so die Geschäftsbereiche für diejenigen, die vielleicht gar nicht wissen, was es da gibt? Also Gutscheine habe ich im Kopf, aber erzähl mal.
Also im Grunde genommen jetzt mittlerweile sind wir über 500 Personen in allen Teams. Die Firma ist ziemlich groß, wie gesagt, umfasst, und das hast du gerade auch schon gesagt, sowohl Jochen Schweizer als auch MyDays von der Marke her. Aber wir haben noch weitere Sachen hinzuaddiert. Wenn wir kurz bei Jochen Schweizer und bei MyDays bleiben, genau, da geht es um Erlebnisgutscheine. Das heißt, alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst, von ich möchte irgendwie aus dem Flugzeug springen mit einem Fallschirm, ich möchte eine Alpaka-Wanderung machen. Das sind so Highlights, ich möchte Eisdriften machen, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, weil das im TikTok vielleicht ganz spannend ist. Genau, also dafür sind wir bekannt, dass das, was wir machen, das sind jetzt aktuell, ist auch sehr spannend gewesen, wie sich das Business verhält, jetzt während dem sehr speziellen Jahr 2020. Und aber wir addieren jetzt sukzessive einzelne Bestandteile strategisch hinzu, die uns in der Wertschöpfungskette helfen. Und wenn du beschäftigst dich ja auch sehr gerne mit Businessmodellen, im Grunde genommen hatten wir sonst eigentlich einen sehr starken Endkundenfokus, den wir auch immer noch haben, aber haben jetzt beispielsweise Regiondo hinzuaddiert. Das ist Startup-Firma, die mit Jochen Schweizer vorher schon eng zusammengearbeitet hat, und deren Schwerpunkt ist eigentlich genau die andere Seite der Wertschöpfungskette. Also die beschäftigen sich eher mit den Veranstaltern, Freizeitveranstaltern, die unterstützen sie darin primär in der Terminfindung, aber es gibt auch viele andere Services, weil, wie du dir vorstellen kannst, ein Freizeitveranstalter hat jetzt vielleicht auf die ganzen Admin-Tätigkeiten mittelmäßig viel Lust, und wenn man ihm dabei hilft, dann ist es natürlich sehr gut, und das ist sehr komplementär vom Business her.
Was meinst du jetzt mit Freizeitveranstaltungen? Ist es dann Events für B2B oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, ich meine Freizeitveranstalter, also kleinere Veranstalter. Also wenn du jetzt sagst, zum Beispiel jemand, der Tandem-Gleitschirmfliegen anbietet oder ähnliches, ja, und ich möchte das irgendwie ein bisschen skalieren, ich möchte bekannter werden, ich möchte auf Vertriebsplattformen angeschlossen werden, ich möchte auch irgendwie einen Kontakt haben zu Jochen Schweizer oder MyDays und da platziert sein, dann hilft Regiondo und geht in den Austausch und sagt, okay, wir brauchen eigentlich folgende Informationen von dir, wir brauchen die Bilder von dem mit dem Produkt und ähnliches. Und dann kannst du so als Freizeitveranstalter ein bisschen skalieren. Und das passt halt aus unterschiedlichsten Gründen sehr gut zu, sage ich mal, unserem Vermittlungsvertriebsplattform Jochen Schweizer Meide ist.
Okay. Würdet ihr dann sagen, ihr seid ein Marketplace dann für Erlebnisse und auch für Travel oder wie würdet ihr euch bezeichnen?
Es kommt darauf an, also Marketplace ist zum bestimmten Bestandteil, würde ich sagen, ja, Marketplace, aber trotzdem muss man sagen, sowohl Jochen Schweizer als auch MyDays sind ja unterschiedlich positioniert vom Markenimage. Ich würde eher sagen, das geht noch mehr in die Richtung Curated, weil wir gucken schon intensiv die Erlebnisse, prüfen die, die müssen gewisse Versicherungen haben und so weiter und so fort. Also das von daher, der Prozess ist nicht unaufwendig, aber damit können wir natürlich ein gewisses Qualitätsniveau sicherstellen. Wenn ich jetzt sage, Pure Marketplace, zumindest in meiner Interpretation, ist es so, ich versuche das zu minimieren und versuche so schnell wie möglich eigentlich eine Anzahl von SKUs oder Erlebnissen oder ähnliches auf eine Plattform zu bekommen, auf dem Marketplace, sodass diese verkauft werden können. Also da sind wir, ich würde sagen, es hat einen Marketplace-Charakter, aber eher curated.
Ich glaube, gerade die Marke Jochen Schweizer ist ja sehr bekannt natürlich für diese, ich sag mal, Adrenalin-Erlebnisse, wie jetzt zum Beispiel Fallschirmsprung. Aber letztendlich habt ihr ja auch sehr große Segmente, glaube ich, mit einfach so Travel, also so Kurzurlaube, Wellness-Wochenende, aber auch einfach so, weiß nicht, Gastronomie-Erlebnisse, sage ich jetzt mal, Dinner in the Dark oder Sushi-Dinner oder ähnliches. Das sind jetzt ja alles Bereiche, die ja dieses Jahr so ein bisschen, ja, challenging waren, würde ich mal sagen, mit Corona. Du hast ja angesprochen, ihr habt jetzt 500 Mitarbeiter und ich kann mir vorstellen, dass es für die ja erstmal ja nicht so einfach war. Es ist ein bisschen schwierig, sozusagen jetzt in wenigen Sätzen so dieses letzte halbe Jahr, dreiviertel Jahr Revue passieren zu lassen, aber wie habt ihr denn diese ganze Krise erlebt?
Ja, also das war tatsächlich etwas, selbst wenn man aus einer Führungsperspektive schon relativ viel erlebt hat, dann rechnet keiner mit so einer Situation. Und von daher, jegliche Perspektiven, die es dabei zu beachten gibt, sind natürlich dann erstmal spannend in Führung der Teams, in Ausrichtung des Unternehmens, neue Schwerpunkte, du kannst deine Roadmap neu überdenken. Also ist quasi grüne Wiese, ob man es will oder nicht, sage ich mal, ab dem wahrscheinlich Anfang März, wie wir uns alle daran erinnern. Wir hatten unterschiedliche Phasen, die wir wahrgenommen haben. Wir haben auf jeden Fall Phasen wahrgenommen im Business, die dann einen Impact haben, der nicht unbedingt positiv war, also eher negativ in den ersten Monaten, was man, glaube ich, verstehen kann, was viel auch mit dem Konsumenten-Mindset zu tun hat, erstmal vorsichtig zu sein. Und dann, glaube ich, erinnern wir uns alle an einen vorsichtigen, positiven Ausblick im Sommer hin. So kann ich mich persönlich daran erinnern, auch wenn ich mit Freunden spreche. Das haben wir unmittelbar von der Bewegung des Businesses und auch des Umsatzes haben wir dann auch gesehen. Und wie wir alle unweigerlich, und jetzt nehmen wir gerade hier im Dezember auf, ich bin nicht sicher, wann du ausstrahlst, aber wie wir gemerkt haben, ab Oktober ging es dann natürlich nochmal bergab im Sinne von, dass einfach das Thema Corona wesentlich präsenter ist, nochmal wesentlich ernster genommen werden muss in der Gesellschaft. Und das hat man dann auch gemerkt. Ich glaube, im gleichen Atemzug aber auch haben wir gewisse USPs, die uns ermöglichen, dass unser Business davon nicht so stark betroffen ist wie jetzt die klassische Travel-Branche.
Also du sagst ja, das ist so ein bisschen grüne Wiese oder man muss ja alles überdenken. Aber wenn ich jetzt in, weiß nicht, jetzt meinetwegen jetzt gar nicht mal bei euch, aber wenn ich jetzt irgendwie so CEO von Expedia wäre, ja, oder von Airbnb, die jetzt ja sehr erfolgreich an die Börse gegangen sind, dann ist ja irgendwie so im Prinzip alles auf dem Tisch von, oh mein Gott, Travel kommt nie wieder zurück, wir müssen den ganzen Laden dicht machen, bis hin zu, ah krass, jetzt digitalisieren wir uns mal komplett. Alle Sachen, die wir eh mal machen wollten, machen wir jetzt nicht innerhalb von 5 Jahren, sondern innerhalb von 5 Monaten. Wo wart ihr denn da auf dem Spektrum?
Ja, also du hast unterschiedliche Bestandteile und unterschiedliche strategische Herausforderungen, weil vieles resultiert irgendwie noch ein bisschen aus dem Zusammenschluss der beiden Firmen, die markentechnisch immer getrennt bleiben werden. Aber im Hintergrund gibt es gewisse Prozesse, die sind jetzt vielleicht nicht wahnsinnig spannend, aber die müssen unweigerlich durchgezogen werden. Also wenn man sagt, irgendwie Systemvereinheitlichung, ja, dass du irgendwie ein bisschen mehr automatisiert hast, dass ein bisschen effizientere Prozesse da laufen. Also da ist fast eigentlich egal, ob sowas passiert wie jetzt 2020, daran musst du festhalten, das musst du irgendwie durchführen. Dann hast du andere Perspektiven, wieder strategisch gedacht, wo du sagst, okay, was macht das denn mit meinem Produkt? Weil genau wie du gesagt hast, ich habe jetzt viele Sachen, die, sei es irgendwie ein Grillkurs draußen mit vielen, das ist natürlich dann nicht nachgefragt, ja, und da muss man sich überlegen, wie man damit umgeht. Und wir haben am Anfang dann starken Fokus drauf gelegt, sowohl auf der Veranstalterseite als auch auf der Kundenseite und haben geguckt, okay, wonach steigt denn wie die Nachfrage? Was sind Keywords? Wo kriegen wir mehr Traffic drauf? Und das ist ja das Schöne am Online-Business, dass wenn du an den richtigen Stellen hinguckst, dann siehst du, wie die Kunden sich verhalten. Und was wir gemacht haben, rein faktisch, ist gesagt, okay, lass uns mal das Digitale, die digitalen Erlebnisse ein bisschen ausbauen. Und dann kommst du aber sehr schnell an einen Punkt, wo du merkst, wow, es gibt eigentlich gar nicht so viel im Markt in Deutschland oder so viel Veranstalter, die sich darauf fokussiert haben. Und dann war eigentlich der nächste Schritt zu sagen, okay, wenn es nicht so viele Veranstalter gibt, dann müssen wir jetzt in die Verantwortung gehen und eigentlich ein bisschen Digital Education an der Stelle durchführen. Und das heißt, wir haben dann für Veranstalter Webinare angeboten. Wie gesagt, sehr, sehr viel über Regiondo, was auch zu uns gehört. Webinare haben dann wirklich, also ich meine, für dich ist das irgendwie nicht also wahrscheinlich vorstellbar, aber schwierig vorstellbar. Du erklärst dann wirklich die Basics, ja. Was ist Zoom? Wie funktioniert das irgendwie mit Kamerakontakt? Hey, weißt du was, du kannst dein Wine, Whisky-Tasting, Gin-Tasting, Schokoladentasting. Es gibt ja zig Sachen, wo ich sage, da kann ich ein Wissen vermitteln, ja, aber das kann ich auch digital machen. Und da waren logischerweise viele nicht drauf vorbereitet, weil die das einfach kannten in ihrem Geschäft oder ähnlichem. Und das haben wir dann gemacht und das war an sich schon sehr spannend.
Aber gibt es jetzt auch solche Produkte, weil du sagst, irgendwie Whisky-Tasting, wo jetzt meinetwegen jetzt irgendwie x Whisky-Sorten nach Hause geschickt werden und dann macht man irgendwie
Ja,
so gemeinsam auf und trinkt so einen
genau.
Schluck und der
Ja,
Mensch
gibt's.
lernt sozusagen, was die Feinheiten des Whiskys sind, oder?
Ja, genau. Also gibt es absolut und ist dann auch schön, wenn man merkt, dass sowas funktioniert. Also an beiden Seiten, dass einerseits eine Nachfrage dafür da ist und andererseits, dass ich sag mal auch Veranstalter, die sonst keinerlei Kontaktpunkte hatten mit einer Digitalisierung, dass sie merken so, hey, das funktioniert ja wirklich und ich kann vielleicht irgendwie mein Business auch ein bisschen mehr darüber skalieren. Das ist dann wirklich echt schön und findet Anklang. Und als Beispiel, du hast ein paar genannt. Ich glaube, Tastings sind ein Klassiker. Also wenn es jetzt nicht extrem verderbliche Ware ist, dann ist es was, was super gut digitalisierbar ist oder E-Sports-Training etc. pp. Und das Spannende ist, auf einmal bist du irgendwie in anderen Businessmodellen drin. Ja, wenn wir über das Tasting jetzt sprechen, dann steht auf einmal so ein Veranstalter vor der Herausforderung, eine Logistik abzuwickeln. Ja, ich muss da irgendwie logistisch das bedienen können, ohne dass jetzt alles zu Bruch geht. Also von daher, da fühlte man sich schon wieder in eine andere Startup-Phase zurückversetzt. Und das war sehr spannend.
Ja klar, weil gerade beim Tasting hast du ja auf einmal fast ein E-Commerce-Business, wo du das ja irgendwie auch alles zusammenkriegen musst. Und auf der anderen Seite geht es ja auch schon fast in den Education-Bereich rein, ja, weil wenn du jetzt sagst, das sind jetzt irgendwie live gestreamte Events, dann wirst du jetzt auch gar nicht, wo jetzt der große Unterschied ist zwischen, sagen wir mal, so einem Tasting und einem Online-Kurs, einer Online-Yoga-Schulung, einem Online-Fitness-Stream, Peloton und so weiter. Das ist dann ja irgendwie alles
Exakt.
relativ ähnlich.
Exakt. Nur, dass du das, was du jetzt beschreibst, Peloton und alle, die eigentlich damit gestartet haben, ist was anderes, als wenn du jemanden wirklich versuchst, ja, aus einem anderen Reifegrad der Digitalisierung da auf einmal schnell auf dieses Level zu bekommen. Ja.
Was ich ja bei Airbnb ganz spannend finde, vielleicht sind da bei euch auch ein paar Sachen analog verlaufen, war ja, die wollten ja dieses Jahr an die Börse, irgendwie zu so einer 30 Milliarden Bewertung. Dann kam irgendwie Corona, da war die Firma halt nur noch 15 Milliarden wert, nur noch bei ihrer Kapitalerhöhung, weil man auch dachte, okay, Travel kommt nie wieder zurück. Aber dann hat sich herausgestellt, dass Travel sich jetzt eben einfach verschiebt, dass die Leute jetzt eben nicht mehr die Reise nach Südostasien machen, sondern eher so local reisen wollen. Und da, wo man eben local Urlaub macht, da gibt es zum Teil gar keine Hotels oder die Leute wollen auch vielleicht auch gar nicht in große Hotels gehen, sondern wollen halt eher bestimmte Erlebnisse haben. Und da ist natürlich Airbnb mit seinem Inventar dann quasi, ja, Monopolist dann natürlich. Und jetzt sind sie an der Börse 100 Milliarden wert nach ihrem sehr erfolgreichen IPO. Würdest du sagen, dass es vielleicht auch Trends gibt, wo ihr jetzt vielleicht auch profitiert, wo vielleicht auch die Leute tatsächlich eher so diese Erlebnisse lokal oder regional suchen, anstatt weiter wegzufliegen?
Also ich glaube, dass zwei Perspektiven dazu. Die eine ist ja, und das hatten wir uns auch in Zahlen und Geolocations und ähnlichem ein bisschen näher angeschaut. Dieses lokale Bedürfnis ist, ich bin vorsichtig zu sagen, dass es immer noch jetzt stark ausgeprägt ist, aber ich sag mal in der Sommerzeit auf jeden Fall. Da war die Bereitschaft zu reisen sehr, sehr gering. Das ist die eine Perspektive. Also wir haben das schon ähnlich wahrgenommen. Die andere ist die, wir haben natürlich einen etwas anderen USP dadurch, dass wir Erlebnisgutscheine verkaufen und die Kunden bei uns kaufen können. Und zwar, die sind ja 3 Jahre gültig. Und von daher dieser, selbst wenn ich ein Bewusstsein dafür habe, dass aktuell Reisen schwierig ist und man vielleicht zurückhaltend an der Stelle ist, so glaube ich, dass selbst jemand, der sehr, sehr pessimistisch in die Zukunft guckt, wird, glaube ich, denken, dass innerhalb von 3 Jahren wird sich diese Situation irgendwie auflösen. Und von daher diese Vorfreude, dass die existieren kann, ich glaube, dass wir davon tatsächlich auch profitieren. Ja.
Ein Gedanke, der mir gerade kommt, weil wir ja auch gesagt haben, man muss sein Businessmodell irgendwo anpassen und landet vielleicht auch in einer ganz anderen Richtung. Wenn du jetzt schon sagst, du musst jetzt anderen Veranstaltern dabei helfen, denen jetzt irgendwie Zoom zu erklären, sage ich jetzt mal, dann wäre es für mich auch super naheliegend zu sagen, hey, in unserem, weiß nicht, unserem Jochen Schweizer MyDays Office richten wir jetzt irgendwie riesige Fernsehstudios ein und werden jetzt im Prinzip nicht TV-Produzent, wobei ihr da ja mit ProSieben ja auch einen ganz guten Partner hättet, aber dass man wirklich sagt, nee, wir sind jetzt irgendwie die Besten darin, jetzt irgendwie Live-Events zu produzieren, ja. Und anstatt, dass wir da jetzt irgendwie eine verpixelte Webcam jetzt irgendwie beim Sommelier da irgendwo reinsetzen in seinen Weinkeller, machen wir echt so eine State-of-the-Art-Produktion. Also könntest du das vorstellen oder macht ihr das schon, dass du sagst, wir stehen für Erlebnisse, aber produzieren jetzt quasi wie eine Media Company digitale Erlebnisse, anstatt sozusagen jetzt einfach nur Erlebnisse zu vermitteln?
Ich bin mir tatsächlich bei dem Punkt nicht ganz, ganz sicher, weil die Frage ist, wie stark möchtest du in diese Richtung tendieren und wie asset-light oder nicht wird es dann? Also ist das irgendwie dein Schwerpunkt oder nicht? Und da tatsächlich mal das Endkundengeschäft vom Veranstalter-Business getrennt in die Veranstalterrichtung, glaube ich, ist das definitiv der richtige Gedanke und da wurde es auch intensiver gehandhabt, wie gesagt, mit dem ganzen Educational-Faktor, wo wir regelmäßig Webinare haben, dann auch mit unserem CEO und Co., wo einfach frei Fragen gestellt worden konnten von den Veranstaltern. Also von daher in der Richtung ja. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, das aus einem Educational-Gedanken weiter auszubauen. Aus der anderen Perspektive zu sagen, du wirst ja dadurch, also Endkundenperspektive, und dann zu sagen, ja, okay, da bauen wir eigentlich Erlebnisse aus und werden selbst Veranstalter. Da haben wir uns in der Vergangenheit ein bisschen zurückgehalten, weil das nicht wirklich Asset-Light war, sondern weil du dann selbst eigentlich in die Position kommst, Veranstalter zu sein, mit allen Komplexitäten, Auslastungsgrad etc. pp., den du da managen musst. Ist denkbar, haben wir jetzt aktuell noch nicht als Fokus gesetzt.
Okay, das heißt, ihr facilitated und enabled quasi andere eben mit, was diese Sachen angeht, weil ihr müsst es jetzt nicht unbedingt selber machen. Jetzt hast du ja schon erzählt, du hast ja vor 7 Jahren dort angefangen. Das ist ja relativ unüblich eigentlich, dass man auch so lange bei einem Unternehmen bleibt. Ich glaube, damals warst du ja auch, ja, ich würde mal sagen, Young Professional und bist jetzt mittlerweile dort eben durch viele verschiedene Ebenen eben auch gegangen, bist jetzt eben auch dort in der Geschäftsführung aktiv. Was hast du denn in der Zeit jetzt auch so über das Thema Leadership gelernt? Also einmal, was hast du vielleicht von anderen Leuten gelernt, als du selbst vielleicht noch ein Young Professional warst? Und was ist sozusagen heute vielleicht auch dein Ansatz, wie du sozusagen Teams auch führst, beziehungsweise vielleicht auch andere Leute eben auch coachst, damit sie dann eben auch sich so entwickeln können zu einer Führungspersönlichkeit?
Super, super spannendes Thema und kann man, glaube ich, relativ intensiv darauf eingehen. Fangen wir bei einem Punkt an, weil jeder hat ja irgendwie seine eigene Lernkurve. Ich glaube, ich habe definitiv von vielen unterschiedlichen Personen gelernt entlang meines Wegs. Und das kann wirklich, also das sind die unterschiedlichsten Branchen. Man hat ja immer vorgesetzt und dann gibt es Sachen, die man sich abschaut und sagt, okay, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich sehe, dass da irgendwie ein Impact ist. Und dann Sachen, wo man sagt, okay, das würde ich an der Stelle vielleicht auch ein bisschen anders tun. Aber das wirklich zieht sich durch von Deutsche Bank, wie gesagt, Westwing, auch Fabian Stich, unserem CEO, von dem ich sehr viel gelernt habe, der auch jetzt 7 Jahre mit den Weg begleitet hat. Und vielleicht das gekoppelt an deine Frage, was für Learnings ich gemacht habe entlang meines Wegs jetzt innerhalb des Startups. Weil du hast recht, wir waren irgendwie 40, 50 Leute. Am Anfang hatte ich gesagt, jetzt sind wir über 500 und meine Verantwortung hat dann auch sukzessive zugenommen. Und ich habe gemerkt, dass in dem Moment, wo du ein Team verantwortest und das gut funktioniert, sagen wir mal einfach mal, ich verantworte 6 oder 7, 8 Leute. Und dann hat man das alles sehr gut im Griff und weiß, wie man selbst tickt, worauf man irgendwie den Fokus legt, was einem an Führungswerten auch ein bisschen wichtig ist. Und das ist relativ leicht, in dieses Team reinzutragen, weil du einfach diesen direkten Kontakt hast. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn so ein Unternehmen erfolgreich skalieren soll und wachsen soll und man die Targets auch treffen soll und man mehr Verantwortung übernimmt, dann bist du in der Verantwortung, unter dir eine Führungsmannschaft aufzubauen, die versteht, warum man selbst zu Entscheidungen kommt, also das heißt, jedem seine Entscheidungsfindung zu erklären, ja. Das, was du ja machst, ist eigentlich dich selbst skalieren. Ja, du sagst, es ist wie ein Produkt, was ich irgendwie technisch hochskaliere oder eine Cloud, die ich irgendwie mehr nutze, ist das, das Führungswissen und die Kompetenz, die ich aufgebaut habe, die muss ich jetzt übertragen. Und wenn ich es schaffe, die zu übertragen, dann wird der Impact immer größer. Und ich glaube, das ist sehr komprimiert zusammengefasst, das, woran ich mich gehalten habe in den letzten 6, 7 Jahren, was, glaube ich, sehr gut funktioniert hat.
Das ist natürlich schon eine ziemliche Challenge. Also ich stelle mir vor, so der normale Karriereweg, du bist am Anfang halt ein normaler Angestellter und dann bist du zum Beispiel für ein Team für 10 Leute zuständig. So. Da musst du ja erstmal da irgendwie reinwachsen und sagen, okay, wie kann ich jetzt einen guten Beitrag leisten für so ein 10-Mann-Team. Nehmen wir an, du hast dann irgendwann 10 Teams, a 10 Leuten, dann weißt du ja im Zweifelsfall ja nicht mehr, was bei den 100 Personen da alles so abgeht. Du musst natürlich dann auch die 10, ja, sag mal, Abteilungsleiter, die vielleicht mit dir zusammenarbeiten, die an dich reporten, natürlich dann irgendwie auch so gut wie möglich unterstützen, aber muss dann ja auch okay damit sein, dass du dann in den Details eben nicht mehr so tief drinsteckst, ja? Mhm. Wie ist denn das für dich, wenn du jetzt sagst, okay, da gibt es einen Bereich, wo du sagst, okay, da weiß ich nur so ungefähr, was passiert, aber ich vertraue jetzt natürlich sozusagen meinem Kollegen. Oder es gibt natürlich auch Bereiche, wo du vielleicht sagst, okay, da habe ich eine extreme Affinität dafür, da habe ich total viel Bock. Aber A, solltest du da gar nicht so viel machen, weil dafür gibt es ja einen Spezialisten und B, hast auch gar nicht so die Zeit dafür. Also wie erlebst du sozusagen so diesen Switch von, ich habe alles noch relativ gut im Blick versus ich bin jetzt schon wieder auf einer übergeordneten Struktur?
Ja, ich find das eine klasse Frage und ich glaube, da, wo ich mich selbst auch immer wieder dabei ertappe, wo ich dann überlege, sollte ich jetzt gerade hier im Detail drin sein oder sollte ich hier nicht drin sein und sollte ich mich mal zurückziehen? Und genau wie du sagst, man hat ja sein persönliches Fable von den Bereichen. Ich meine, bei mir sind jetzt mittlerweile gut 6 Teams, für die ich verantwortlich bin, die sehr unterschiedliche Materie betreuen. Und ich glaube, am Ende kommt es darauf an, dass du, das klingt jetzt sehr easy, aber ich erkläre dir, was ich damit meine, dass du in der Lage bist, die richtigen Fragen zu stellen. Das heißt, die einzelnen Disziplinen zu verstehen und zu verstehen, was sind denn eigentlich die Hebel in den unterschiedlichen Disziplinen. Und ich kann ja ein Beispiel nennen, zum Beispiel in unserem Performance-Team. Ich habe keinen Performance-Hintergrund im klassischen Sinne, dass ich SEA-Kampagnen zum Beispiel ausgesteuert habe in der Vergangenheit, aber schon so, dass ich mich intensiv auseinandersetze und verstehe, was hat denn Impact auf unsere Ergebnisse in dem Performance-Bereich. Von daher glaube ich, traue ich mir schon zu, die richtigen Fragen zu stellen und den Rest überlasse ich definitiv der Führungskraft, weil das einfach deren Kernkompetenz ist und das Team da intensiv drauf challengen kann. Und bei mir ist es so, ich bin tatsächlich aus dem analytischen, dann aus dem Produktbereich gewachsen, also wie erhöhe ich zum Beispiel so einen Conversion-Rate, wie muss eine UI, UX und wie sieht es auf der Seite aus und wie muss ich meine Web-Analytics so ein bisschen bedienen. Von daher bist du dann ganz schnell bei der Komponente und das ist ja cool im Online-Business. Wir hatten gerade eben kurz darüber gesprochen, wenn ich mich aus einer KPI und aus einer Analytics-Perspektive vernünftig aufstelle, dann verstehe ich eigentlich relativ viel. Und wenn ich da mit den Führungskräften regelmäßig drüber spreche und einen total offenen Austausch habe, dann befeuern die sich gegenseitig. Also ich habe zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, ich habe ein Team, das ist für das gesamte Portfolio auf Jochen Schweizer und MyDays Seite verantwortlich, also welche Erlebnisse haben wir drin, sodass wir Relevanz für den Kunden haben. Und dann habe ich auf der anderen Seite ein Performance-Team und du kannst dir ungefähr vorstellen, wenn ich die zusammensetze, dann können die sich mit Ideen gleich befruchten und das funktioniert wunderbar.
Weil du ja gesagt hast, steuern nach KPIs, das ist insofern natürlich schon ein bisschen schwierig, als dass ja gerade auf der obersten, ja, ich sag mal Führungsebene, KPIs ja sehr, sehr stark aggregiert sind. Dann wird halt irgendwie so eine Zahl rein reported, sowas wie Customer Acquisition Cost oder Conversion Rate und so weiter, ne? Und dann kannst du halt sagen, ja, okay, die ist gut oder die ist schlecht. Aber wie wir ja alle wissen, kannst du ja beliebig den Drill-Down machen und den Deep-Dive reinmachen, um zu sagen, okay, wo können wir uns dann eben noch verbessern, ja? Findest du es nicht manchmal schwierig, jetzt einfach nur so eine Zahl irgendwie zu sehen? Weil ich könnte jetzt auch sagen, na gut, die Zahl, die sagt dir eigentlich überhaupt nichts. Das bringt dir eigentlich überhaupt nichts zu wissen, dass jetzt die Storno-Quote irgendwie X ist. Da musst du eigentlich noch richtig viel Gehirnschmalz und Zeit reinstecken.
Ja, absolut. Also ich verstehe, was du meinst. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, egal auf welcher Ebene, wenn du führst und sagen wir jetzt mal, ich bewege mich auf einer relativ hohen Ebene, zu verstehen an KPIs, was drunter passiert. Weil genau das, was du sagst, mir jetzt irgendwie anzugucken, und das sind eigentlich die drei KPIs, die eigentlich den Revenue gut beschreiben, ob ich mir jetzt angucke, wie viel Traffic wir reinbekommen, wie viel Conversion oder wie der AOV aussieht, das multipliziert miteinander, ergibt ja mein Revenue. Aber wenn ich weiß, wie die Faktoren irgendwie drunter aussehen, wie sehen denn meine Traffics in den Channels aus? Habe ich irgendwie einen Channel-Switch? Habe ich einen Device-Switch? Wie sieht meine Bounce-Rate aus? Und dass ich verstehen kann, das ist ja im Grunde genommen wie rein statistisch wie so ein Baumdiagramm. Und ich glaube, ich kenne mich mit den KPIs gut aus und kann dann einen Drilldown gehen. Und ich widme dem jede Woche auch relativ viel Zeit.
Genau, lass uns mal über das Thema digitales Marketing sprechen. Finde ich ja einfach ein sehr spannendes Thema. Und da hatte ich ja letzte Woche auch den Florian Heinemann auch im Podcast da. Wie einige von euch vielleicht wissen, so einer der bekanntesten Marketer oder auch überhaupt, ich sag mal, Tech-Experten in Deutschland. Und da habe ich eben gesagt, ich ordne Online-Marketing eigentlich immer in so drei verschiedene Welten oder ich sage mal Phasen immer ein, ja. Online-Marketing 1.0, 2.0, 3.0. 1.0 ist für mich, sagen wir mal, so 2000 bis 2015. Also sehr stark so Google, SEM, SEO, Display, Affiliate und so weiter. 2015 bis 2020 ist für mich so 2.0. Instagram, Influencer, Social Media. Und 3.0 ist jetzt für mich so diese neue Welt, stark an China auch angelehnt, mit TikTok, Short Video, Shoppable Video, Content Commerce, Livestreaming, Influencer Brands und so weiter. Jetzt seid ihr eine Firma, die es ja auch schon relativ lange gibt. Ihr seid zwar ein digitaler Pure Player, aber euch gibt es ja schon relativ lang. Das heißt, ihr habt ja prinzipiell erstmal, ich sag mal, eine 1.0 DNA. Und das ist natürlich die Frage, wie man sozusagen die Transition hinbekommt von Marketing 1.0, 2.0, 3.0. Wo steht ihr denn da gerade so? Und würdest du sagen, hey, da gibt es vielleicht so Themen, die haben wir irgendwie auf dem Schirm, aber da sind wir noch lange nicht so gut, wie wir es eigentlich gerne machen möchten.
Ja, absolut. Also um darauf zu antworten, ich würde da relativ hart mit uns ins Gericht gehen. Also alles, was klassisch ist, was du jetzt als 1.0 beschrieben hast, ich glaube, das beherrschen wir ja sehr gut, weil wie du sagst, da sind wir draus gewachsen. Das haben wir optimiert bis zum absoluten Maximum. Dann alles 2.0 und ich fand auch interessant, welche Zeiträume du genannt hast, so ab 2015 bis kurz vor einem Jahr oder so ungefähr in dem Zeitraum. Instagram und Influencer, da hat man ja unterschiedliche Marken gesehen, die daraus gewachsen sind. Ich würde sagen, diesen Zug haben wir nicht komplett gut bespielt. Da mag es unterschiedliche Gründe für geben. Beispielsweise, dass wir diese großen Merger hatten, dass die beiden Unternehmen zusammengekommen sind, das war schon ein Energieakt für alle, inklusive der Teams. Da ist sogar vielleicht noch auch ein bisschen Potenzial nach vorne blicken. Und beim dritten Punkt, alles was, und das finde ich super spannend, wo du sagst, okay, Livestream-Shopping und alles, was wir sehen in TikTok und Co., da bin ich jetzt ziemlich episch drauf, dass wir da ganz gut aufgestellt sind. Sind wir zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nicht, aber witzigerweise, ich komme jetzt gerade aus einem Strategie-Workshop mit meinen Führungskräften mit Blick nach vorne fürs nächste Jahr. Und das hat einen sehr hohen Fokus. Und ohne, dass wir beide jetzt vielleicht zu technisch werden, aber wenn ich ein ganz junges Unternehmen bin, also sagen wir mal ein Startup, was jetzt gegründet wird, dann dabble ich ja viel in diesen Ideen und versuche da irgendwie neue Sachen und habe dann meine Lernkurve. Und je nachdem, in welchem Setup du bist und welche Business-Zielsetzungen du hast, musst du ja gucken, dass du die auch irgendwie triffst, dass es effizient ist, dass es irgendwie nachweisbar ist und alles drum und dran. Und wie wir wissen und die sich mit Online-Marketing bei dir beschäftigen, die dem Podcast zuhören, ist ein bisschen schwierig, exakt nachzuweisen, welchen Euro du sinnvoll sinnvoll wo platziert hast und wo du welchen Umsatz gemacht hast. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt, und das ist tatsächlich was, was im nächsten Jahr sehr, sehr präsent wird, mit einer fortgeschrittenen Attribution, dass wir ein bisschen genauer pinpointen können, was ist denn eigentlich der Wert von TikTok, was ist der Wert von YouTube etc. pp. Das kannst du natürlich jetzt schon, ja, aber wir versuchen das eine Stufe weiter, und ich glaube, wenn wir das haben, dann sind wir ein bisschen weiter als die meisten, die im E-Commerce unterwegs sind.
Jetzt habe ich erstmal zwei Anmerkungen dazu. Also ich finde es erstmal super, dass du auch sagst, naja, 2.0 haben wir vielleicht nicht so gut gemacht, wie man es hätte machen können. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, muss ich das dann in 2021 überhaupt noch machen oder leapfrog ich das quasi und sage, okay, gut, der Zug ist eh abgefahren, viel zu teuer, viel zu kompetitiv und so weiter. Keine Organic Reach mehr, also gehe ich halt sofort in diesen 3.0-Bereich rein und versuche da quasi dann eben federführend zu sein. Das andere ist aber auch so ein bisschen mit der Messbarkeit. Auf der einen Seite bin ich natürlich Fan sozusagen von Analytics und von ja, datengetriebenen Arbeiten. Aber bei manchen Sachen muss auch so ein bisschen so ein Leap of Faith machen, ja, dass du sagst, ja, okay, das ist halt wichtig, ja. Und ich kann jetzt nicht 3 Jahre lang so ein Modell bauen, bis ich ja sage, okay, jetzt mache ich irgendwie TikTok oder sowas, weil dann ist der Zug auch wieder abgefahren, ja. Und das Schwierige ist natürlich so ein bisschen, dass ihr natürlich auch Umsatzziele habt, die natürlich auch irgendwo, ja, natürlich ja, immer auch sehr ambitioniert sind. Und ich glaube, ab einer gewissen Größe wird man dann auch automatisch risikoavers, weil man dann irgendwie sagt, naja, wir wissen das vielleicht irgendwie, Ad-Spend in einem Channel ABC nicht so geil ist, nicht so mega effizient, aber so halbwegs berechenbar. Und dass man dann halt nicht so ja, offen ist, vielleicht in so neue Kanäle reinzugehen. Wobei ich mir dann immer denke, naja, also manche, sagen wir mal, klassische Kanäle sind so krass ineffizient, ja, das ja, bringt vielleicht eh nicht so viel. Und ich glaube, die Upside ist einfach so riesig, dass man halt ja einfach da früh eben reingehen sollte. Und prozentual von eurem Budget ist ja eh total wenig. Also ein Beispiel, nehmen wir mal ein Unternehmen X, ja, gibt jetzt irgendwie 100 Millionen im Jahr für Google und für TV aus oder sowas, ja. Wenn du da auch nur 1 Million wegnimmst, ja, oder lass es ein paar hunderttausend sein, ja, kannst du damit eine gigantische TikTok-Operation irgendwie aufbauen, ja. Aber die meisten Companies haben selbst Angst, diese 1% oder 0,5% vom klassischen Budget wegzunehmen, wo ich sage, hey, Moment mal, das macht doch gar keinen Impact auf eure Gesamtperformance. Aber ihr eröffnet euch dadurch halt diese vollkommen neue Spielwiese.
Ich bin hundertprozentig bei dir. Ich glaube, dann bist du teilweise bei anderen strategischen Themen, ist, wie sieht deine Ownership-Struktur aus? Also bist du in einem Inhabergeführten, wo der Gründer selbst noch an Bord ist, wo diese Leap of Faiths vielleicht dann gegebenenfalls leichter sind als in einem anderen Setup. Und dann bist du, wenn du, sagen wir mal, das Setup sieht anders aus und deine Shareholder-Struktur sieht anders aus, dann ist es natürlich leichter, diese Leap of Faiths, und vielleicht sind sie dann eigentlich gar keine mehr, zu vollziehen, wenn du es nachweisen kannst. Und deshalb poche ich so stark auf diesen Nachweiseffekt, auch wenn ich selbst sage, wartet mal ab, also wenn wir die Attribution Anfang nächsten Jahres richtig aufgestellt haben, dann lege ich meine Hand für ins Feuer, ja, dass du genau bei TikToks, ich meine, ich sehe es jetzt schon kostentechnisch und TKP-technisch, was du aus TikTok rausholen kannst, dann glaube ich, wird das definitiv ein ordentlicher Push, um nicht nur Traffic an sich, ja, weil das ist nochmal so eine Sache, aber qualitativ guten Traffic zu ziehen. Ja, glaube ich fest dran.
Aber ich glaube, richtig interessant wird es dann eben, wenn man mal bedenkt, dass man ja auch selber eben disrupted werden kann bei so einem neuen Marketing-Trend. Weil das ist ja eine Sache, ob ich jetzt sage, ich mache jetzt kein TikTok und lasse da jetzt irgendwie 5-10% Umsatz irgendwie liegen, den ich halt dadurch nicht mache. Eine ganz andere Frage ist ja, ob es dann nicht irgendwie den neuen Jochen Schweizer MyDays gibt, der die TikTok-Only-Strategie macht, dann komplett irgendwie, weiß nicht, Gen Z und Gen Y irgendwie mitnimmt und es euch dann irgendwie morgen gar nicht mehr gibt, ja, also mal.
Ja, absolut.
Gedacht. Oder ja. Auch im Dating, ja, also ich meine im Dating, so klar gibt es halt die ganzen Platzhirsche und so, ja, irgendwie so Tinder und Parship Elite-Partner, so im älteren Segment, sag ich jetzt mal, oder in diesem Partnervermittlungssegment, aber dass die neue Dating-Generation jetzt gerade bei Gen Z, ja, dass da extrem viel über TikTok laufen wird und dass eine App, die TikTok-only-Marketing macht, ja, dass die besser ankommen wird im Markt als LeVou oder Elite-Partner, ja. Ist ja irgendwie auch klar. Ja. Ja, von daher relativ große Diskussionsgefahr.
Ja, absolut, definitiv. Aber ich glaube, dann musst du Businessmodell ganzheitlich betrachten, weil wir betrachten ja jetzt irgendwie Marketing und gegebenenfalls Vertrieb. Ja, darüber sprechen wir ein bisschen. Und du hast ja andere Bausteine irgendwie eines Businessmodells, die strategisch Barrieren sein können in den Markt hinweg. Und gerade so, wie wir sukzessive jetzt das Unternehmen strukturiert haben, wo wir sagen, wir spielen die Veranstalterseite, machen denen irgendwie das Leben leichter und so weiter, da ist, glaube ich, der Entry-Barrier relativ hoch. Nichtsdestotrotz musst du auf die Konkurrenz achten und bin ich komplett bei dir und schauen, wie dort diese Kanäle geleveraged werden. Total.
Super spannend. Kommen wir doch zu unserem letzten Thema. Das hat jetzt gar nicht mehr so viel mit sozusagen Business und mit MyDays Jochen Schweizer zu tun, sondern eher so mit diesem ganzen Thema Lifelong Learning. Ich glaube, da sind wir beide große Fans davon. Ich glaube, wir beide geben wahrscheinlich viel Geld aus für irgendwelche Online-Kurse, für Audiobücher, Abonnements und so weiter. Was ist denn so dein persönlicher Ansatz, was so ja, Lifelong Learning angeht?
Also ich glaube tatsächlich, ich folge dir ja auch und höre die Podcasts und habe dich abonniert. Ich glaube, es ist tatsächlich sehr ähnlich. Ich glaube, es ist aber auch eine Einstellungssache. Also hast du Lust, kontinuierlich weiterzulernen oder nicht? Ja, also ich könnte jetzt irgendwie auch total lapidar sagen, weiß nicht, ich habe einen verantwortungsvollen Posten und deshalb weiß ich jetzt irgendwie alles und will mich irgendwie nicht weiterentwickeln. Und das halte ich für, egal auf welchem Level du unterwegs bist, welche Verantwortung du hast, ich halte es für wahnsinnig falsch, weil sich alles so schnell ändert. Und von daher, ich glaube, Sachen, denen ich mich bediene, ist auf jeden Fall klassische Bücher, weil klar, du kannst auch, ich höre auch, also über Audible viel Hörbücher. Bücher an sich sind für mich eine super effiziente Methode, mich die Welt aus der Perspektive einer anderen Person zu sehen oder mich in, sogar, sag ich mal, ins Hirn rein zu implantieren von jemand anderem und zu verstehen, welche Gedanken diese Person hat. Und von daher, da komme ich dann auch oft auf kreative Gedanken. Das ist eine an der Stelle und dann meine Hypothese, und die ist jetzt ein bisschen hart, aber ich glaube, wir beide, und du verfolgst es wahrscheinlich noch intensiver als ich, wissen, wie schnell AI, also künstliche Intelligenz und Machine Learning, wie schnell es voranschreitet und wie viel unterschiedliche Bestandteile unseres alltäglichen Lebens dadurch disrupted werden und auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und ich bin dann einer der Verfechter, der sagt, ich glaube, wir wissen noch nicht, wie intensiv das wird und aber auch, also jetzt gar nicht mal negativ, sondern eher positiv auch. Und deshalb glaube ich, deshalb komme ich zu meiner These, ist, wenn du, egal in welcher Position, aber in den nächsten 10 Jahren nicht in der Lage bist, Code zu verstehen, ja, es geht jetzt nicht darum, dass du total flüssig bist und nicht Stack Overflow dir anschaust und so, aber Code zu verstehen und lesen zu können, rudimentär, und vielleicht dir irgendwie ein bisschen Führungskompetenzen aufbaust, weil Führung ist, und das ist meine persönliche Meinung, wird wahrscheinlich so eine der letzten Bastionen sein von künstlicher Intelligenz, weil da so ein hoher empathischer und emotionaler Komplexitätswert mit verknüpft ist. Aber das sind so zwei Säulen, wo ich sage, okay, da möchte ich selbst gerne gut aufgestellt sein.
Aber die Frage stellt sich ja schon, ne? Du hast ja in deinem Job auch genug zu tun. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dein ROI, dir jetzt nebenbei Python beizubringen, der ist jetzt halt relativ gering, weil du wahrscheinlich jetzt nicht morgen dich irgendwo als Programmierer bewerben wirst. Kannst in der Zeit nicht A, entweder chillen, ja, weil du eh genug zu arbeiten hast, beziehungsweise sagen, okay, jetzt lerne ich halt irgendwie doch noch mehr über Sachen, die vielleicht näher an meinem Beruf dran sind. Also wie balancierst du quasi so dieses Ding Neugierde versus einfach nur Sachen lernen, die auch unmittelbar nützlich sind?
Das finde ich eine total spannende Frage. Ich habe, glaube ich, das Glück, dass die Materie, mit der ich mich tagtäglich in meinem Job und viele Stunden am Tag beschäftige, nicht weit entfernt ist von den Themen, die wir gerade besprochen haben. Also Führungskompetenz eh mal abgehakt, das ist irgendwie relativ klar. Und dann, wenn wir sagen Python, also da haben wir beide uns ja schon ausgetauscht und das bringe ich mir jetzt über 2020, war das eine Zielsetzung von mir, und bringe es mir jetzt gerade eigentlich nachts so ein bisschen selbst bei. Und mir geht es eigentlich darum, ganz rudimentär, wie gesagt, bisschen AI, Machine Learning und die Algorithmen zu verstehen. Und die Verknüpfung ist schon da. Jetzt haben wir gerade eben darüber gesprochen, über Attribution, Algorithmen und was bringt mir eigentlich welcher Marketingkanal. Also von daher ist ein sehr enger Connect. Und ja, klar, bin ich nicht frei davon irgendwie, dass ich auch Netflix schaue oder mal die PlayStation anwerfe oder ähnliches. Aber trotzdem ist mir das sehr wichtig, dass ich da selbst eine Weiterentwicklung mache. Und du hast recht, ja, ich weiß es nicht unmittelbar. Also ich werde jetzt nicht tagsüber mir ein Python-Skript schreiben, was mir dann die Steuerung meiner Teams leichter macht. Aber ich bin der Überzeugung, dass mir das in den nächsten 10 Jahren dann leichter fallen wird, Sachen zu verstehen. Und die Programmierer finden es ganz cool, wenn ich mit ihnen über Python spreche.
Ja, und ich glaube, das ist halt definitiv natürlich auch ein Investment, wo man einfach so eine These davon haben muss, wie sieht die Welt in 5 bis 10 Jahren aus und welchen Skillset muss ich dann eben auch dafür haben, ja? Und du hast ja schon ein paar wichtige Skills genannt. Ich würde mal sagen, so, ich meine, so Coding und AI würde ich jetzt mal so in eine, ne, sozusagen Ecke jetzt mal schmeißen. Jetzt sagst du, okay, das ist ja sehr technisch. Dann gibt es ja sozusagen jetzt die menschliche Komponente, Leadership, natürlich auch extrem wichtig. Ich sehe da noch eine, mindestens noch eine dritte Superpower. Was meinst du, was ich da sehe?
Ich würde tippen, dass du Content Creation, oder?
Ja, genau, ja. Sehe ich
Ja.
da auch noch Content Creation. Einerseits natürlich, weil ich da selbst aktiv bin, aber die Logik ist auf der anderen Seite eigentlich relativ klar, ja, weil Content Creation ist ja etwas, wo du eben Personen hast, also egal wie du die jetzt nennst, Content Creator, Influencer und so weiter, aber die bringen ja einen gewissen Mehrwert und schaffen eine Connection, die natürlich jetzt keinen Algorithmus und auch kein normales Werbemittel dann eben schaffen kann. Und dadurch, dass du Content halt so krass skalieren kannst mittlerweile über Social Media und so weiter, ist das halt einfach ein Skill, den du halt haben musst. Also ich bin ja eigentlich gar kein Fan mehr von klassischem Performance Marketing, irgendwie so hier so Programmatic und Display und so weiter, ja. Ich bin ja ein großer Fan von Content. Und die wenigsten Firmen oder Personen können das eigentlich so wirklich gut. Und es ist halt auch so ein langfristiges Ding, weil wenn du jetzt sagst, ich werde jetzt irgendwie Content Creator, dann ist der Return halt irgendwann mal, ja. Relativ sicher, dass es den gibt, aber der kommt dann irgendwann mal, wenn du sagst, ich baue mir jetzt eine Personal Brand auf, ich mache einen Podcast und so weiter. Und du musst halt vollkommen vorbereitet sein, dass dein Podcast hat am Anfang irgendwie genau 3 Leute irgendwie hören und mit der Hälfte von denen bist du verwandt, so ungefähr, ne? Oder dass auf LinkedIn vielleicht 3 Leute so deinen Post angucken. Aber ich glaube, dass mit Content Creation ist ja noch ein weiterer Skill eben mit drin, das ist ja einfach Kommunikation. Und gerade jetzt mit Remote Work und so weiter, ne? Da musst du ja sehr gut kommunizieren können über Zoom, aber vielleicht willst du auch einen Livestream machen, vielleicht musst du dein Team eben auch managen über einen motivierenden Vortrag, über kollaboratives Arbeiten und so weiter. Ja, das hat ja sehr viel mit Content eben auch zu tun. Von daher glaube ich, dass das auf jeden Fall ein Megaskill ist. Und früher habe ich mir halt auch mal gedacht, naja, programmieren lernen ist eigentlich schon ziemlich cool. Also auch, weil du so ein bisschen skalieren kannst, ja, so diese Idee, ich bin jetzt der One-Man-Show-App-Entwickler und mache jetzt das neue, keine Ahnung was, eine Super-App oder so. Aber das ist ja das, was diese YouTuber machen, ja. Wir haben ja letztens über Instagram geschrieben, MKBHD, ja, einer der besten Tech-Reviewer, hat als, keine Ahnung, 13-Jähriger angefangen, sein eigenes Laptop zu reviewen. Heute, keine Ahnung, 12 Millionen Follower, macht Interviews mit Elon Musk, Bill Gates und so weiter. Der kann wahrscheinlich keine Zeile Code schreiben und ist damit, glaube ich, sehr, sehr gut gefahren und kann extrem gut sein Ding eben skalieren. Also wie siehst du das sozusagen, das Thema so Content als Superpower? Und was machst du da und was macht auch Meides Jochen Schweizer da, um da noch besser zu werden?
Vielleicht zur ersten Frage, wie ich Content. Also ich will eine Gegenfrage stellen, weil ich finde es total spannend. Würdest du, ich glaube, früher hat man so um 2000 herum oder so, wurde gesagt, so, hey, Sales-Erfahrung zu sammeln, ist total wertvoll, kannst du irgendwie überall einbringen. Würdest du sagen, dass sich das ein bisschen gedreht hat, dass du sagen würdest, okay, also wenn diese These damals gilt, das jetzt gilt, so hey, sich mit Content zu beschäftigen, hat eigentlich genau den gleichen Wirkungsgrad down the road?
Also auf jeden Fall, also jeder ist ja eine Personal Brand, ob er es will oder nicht, ja, also du bist halt entweder neutral, negativ oder halt positiv, aber irgendwie assoziieren die Leute ja schon was mit dir. Ich glaube, das wird jetzt halt nochmal krasser über dieses ganze Remote-Work-Thema, ja, weil viele Leute, die wirst du halt vielleicht niemals in deinem Leben treffen, vielleicht wirst du jetzt irgendwie Leute hiren, bald für Meides Jochen Schweizer, die du niemals in deinem Leben treffen wirst, aber vielleicht über die nächsten 5 Jahre zusammenarbeiten wirst, ja. Und das ist halt das Thema Kommunikation halt extrem wichtig, aber halt natürlich auch als Content-Creator natürlich viele Leute zu erreichen. Vielleicht willst du dich und dein Unternehmen am Kapitalmarkt besser platzieren, bei potenziellen Mitarbeitern, bei potenziellen Partnern und da musst du halt einfach sehr, sehr gut Content kreieren können und eben auch genau wissen, wo mache ich Shortform, wo mache ich Longform, wo mache ich irgendwie LinkedIn, TikTok und so weiter, ne? Ist ja ein relativ großer Content-Mix. Und mein Gedanke ist immer zu sagen, es lohnt sich halt auf jeden Fall, weil du brauchst halt diesen Content-Skill und eine Personal Brand oder Thought Leadership kannst du halt immer gebrauchen. Egal, ob du jetzt gerade angestellt bist oder selbstständig oder so. Von daher ist es für mich so ein No-Regret-Investment, ja. Also es kann nie verkehrt sein, da was zu machen. Von daher auch mein Appell eigentlich an alle jetzt im Jahr 2021, dass das eigentlich so das Jahr sein muss, wo man sagt, ich werde auf einem Kanal irgendwie richtig gut und entwickle mich halt irgendwie so in Richtung Thought Leadership, in Anführungszeichen mal weiter. Der einzige Fall, wo du dann Regrets hast, ist, wenn du dir halt zu schnell einen Return erwartest. Wenn du irgendwie glaubst, jetzt habe ich ja schon 3-mal was auf LinkedIn gepostet und wurde immer noch nicht für einen CEO-Job angesprochen. Genau, so läuft es halt irgendwie nicht. Aber ansonsten würde ich sagen, es ist auf jeden Fall ein 100% wertvolles Investment.
Ja, ich bin bei dir. Ich glaube auch insbesondere den Punkt, den du jetzt genannt hast. Und ich glaube, dass viele... Ich meine, es hat ein bisschen was mit Disziplin und Durchhaltevermögen zu tun, ja. Das ist irgendwie ein Long Game. Das ist nichts, was super schnell ist. Und dann bin ich bei dir. Ich glaube, es gibt so viele Situationen, genau wie du sagst, egal ob ich selbstständig bin, ob ich Freelancer bin, ob ich ein Startup gegründet habe, ob ich angestellt bin. Wenn ich in der Lage bin, Content zu erstellen und ich würde damit verknüpfen, auch Storytelling verknüpfen, das würde ich damit verknüpfen. Wenn man darin gut ist, ich glaube, dann kann man das auf jeden Fall leveragen. Wenn ich das jetzt ein bisschen, und das war gerade eben Teil deiner Frage, auf mich beziehe, bin ich irgendwann rein von meinen 24 Stunden am Tag ein bisschen bei meinen Opportunitätskosten. Also wie schedule ich das? Und aktuell, wie gesagt, 2020 war jetzt Python für mich im Vordergrund und da bin ich eigentlich recht zufrieden, wie weit ich da gekommen bin. Und hey, 2021, jetzt hast du es selbst gerade gesagt, da kann man sich ja dann nochmal neue Ziele stecken. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für das, was ich heute mit meinen Führungskräften besprochen habe, dass also die gesamte Content-Materie, ja, und jetzt mal TikTok so ein bisschen im Fokus, das sollten wir uns nächstes Jahr genauer unter die Lupe nehmen und da aktiv werden.
Also auf jeden Fall genug Hausaufgaben und ja, Freude fürs nächste Jahr. Aber ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, ist vielleicht bei diesen ganzen, ich sag mal so Content-Creation, da geht es ja jetzt nicht nur darum, jetzt zu sagen, boah, ich werde jetzt irgendwie geiler Influencer und verdiene voll viel Kohle damit oder sowas. Ich finde, es geht ja einerseits darum, dass man eben selbst total viel lernt einfach dabei. Ich finde es einfach total spannend, jetzt auszuprobieren, wie mache ich einen Livestream, wie mache ich einen Podcast. Aber es geht auch einfach um sehr effiziente Wissensvermittlung, dass auch andere überhaupt wissen, wie du überhaupt manche Sachen denkst, ja. Weil ich kann jetzt halt sagen, okay, in Deutschland gibt es jetzt irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Geschäftsführer oder 100.000 CMOs oder sowas, ja. Aber bei den allerwenigsten weiß ich eigentlich, wie die über ihre Branche nachdenken, wie die zu dem Thema Content versus Performance stehen und so weiter. Und da ist ja einfach total viel Wissen vorhanden. Und es ist ja total schade, wenn es jetzt nur in dem Kopf von einer Person irgendwie feststeckt oder vielleicht in einem kleinen 10-Mann-Team, was da vielleicht geführt wird, wenn man eben diese Erfahrung eben auch mit anderen Leuten sharen könnte. Also für mich ist das Thema sozusagen Knowledge-Sharing noch viel wichtiger als jetzt, ich werde jetzt eine geile Personal Brand.
Ja, ohne Witz, Tulam, ich finde es so cool, dass du das ansprichst. Natürlich muss einem das Spaß machen, ja, man muss Spaß haben, irgendwie Wissen zu teilen und dann irgendwie das anderen Leuten, das etwas bringt. Und tatsächlich jetzt gerade nochmal heute an den Workshop gedacht, den ich mit meinen Führungskräften hatte, da haben wir gesagt, so, hey, ich habe jetzt 6 Führungskräfte, die alle ziemlich senior sind und alle Wissen haben in ihrer Materie. Und wir haben gesagt, wir haben aber relativ große Teams und jetzt musst du, wir sind dadurch, dass wir digital sind, arbeiten wir auch viel mit, sag ich mal, jüngeren Leuten, also so unter 30, teilweise erste Berufsstation oder zweite oder ähnliches. Und jetzt haben wir heute darüber gesprochen, haben gesagt, wir haben Wissen und müssen irgendwie gucken, dass wir auch jetzt gerade im Homeoffice, dass das irgendwie runterdiffundiert, ja, dass wir es in die Teams reintragen können, dass eigentlich jeder weiß, das Wissen einmal mitbekommt und weiß, wo was los ist. Und dafür kannst du es eigentlich auch super nutzen. Also das nehme ich auf jeden Fall mit.
Klasse. Vielleicht zum Abschluss noch, was sind denn vielleicht so 3 entweder Buchtipps oder Learning-Ressourcen, von denen du einfach sagst, hey, die sind total klasse, dadurch habe ich mega viel gelernt und die du jedem empfehlen kannst.
Ja, total. Also kommt immer auf die Perspektive ein bisschen drauf an. Ich glaube, ich habe 3 Stück, die ich da nennen würde. Ich habe 2 tatsächlich hier liegen, weil ich finde die Frage super. Ich halte es mal ganz kurz hoch. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Extreme Ownership. Wie man sich vorstellen kann, dreht sich viel um Führung von Joko Willick und Leif Babin. Ich kann es empfehlen. Worum geht es? Letztendlich um Führung und vielleicht ein bisschen das Extrem. Führung tatsächlich in Militär- und in Kriegssituationen. Es ist insofern extrem, kann man sich eigentlich vorstellen. Aber es passt ganz gut, wenn man über Führung nachdenkt und überlegt, dass Führung in solchen Situationen, wie wichtig das ist. Also wenn da was falsch läuft in der Führung, dann hat das direkt existenzielle Konsequenzen. Und von daher vermittelt es sehr gute Ansätze und Ideen, mit denen ich mich auch sehr gut identifizieren kann.
Aber vielleicht noch ganz wichtig, ich finde es jetzt gut, dass du jetzt auch gesagt hast, in Extremsituationen, weil ich muss jetzt erst darüber nachdenken, wo ich dann erst gesagt habe, naja gut, also Militär, was bringt mir das jetzt in meinem Alltag? Aber ich glaube, man muss sich ja schon dessen bewusst sein, dass halt die eigenen Entscheidungen halt auch einen Impact haben, klein oder groß, auf andere Leute. Und dass halt irgendwie gut oder schlechte Leadership nicht einfach nur ist, boah, jetzt habe ich aber in meinem Mitarbeitergespräch jetzt nicht die 5 Punkte abgehakt, sondern irgendwie nur 4 Punkte oder sowas, ja. Dass es da nicht um so Techniken oder um Form oder sowas geht, sondern schon, okay, also ich bin Teil von einer Organisation, Leute hängen vielleicht auch ein Stück weit von mir ab und wenn ich da was halt irgendwie Mist baue, dann ist halt echt scheiße oder so.
Absolut, absolut. Also total wichtig und ich glaube, so diese, wenn einem das auch angeboten wird, ja, eine Führungsposition einzunehmen, das ist eine super bewusste Entscheidung. Das ist jetzt nicht nur toll, ich habe jetzt irgendwie den nächsten Paycheck Race oder ähnliches, sondern damit hast du eine faktische Verantwortung. Und jetzt mal ganz kurz zurück in meine Position und die meiner Führungskräfte. Ich sehe das schon so, ja, wir haben die Leute in den Teams und wir müssen denen alles mitgeben, was wir denen mitgeben können auf dem Weg. Ja, einerseits das bei uns rein rational, natürlich schlägt sich das positiv in den Zahlen nieder, aber ich denke auch, diese Verantwortung gegenüber den Leuten und den Teams hat man, dass man sie da einfach fit macht. Und in dem Buch, genau, das sind jetzt Kriegssituationen, aber da sieht man halt ganz explizit, was passiert, wenn irgendwas nicht richtig läuft, aber ich gebe dir komplett recht bei dem Punkt. Und dann springe ich ganz kurz weiter zu dem, tatsächlich, das habe ich nicht mit dabei und wird dir aber was sagen, Simon Sinek, der ist bekannt geworden mit Start With Why und der hat aber ein Buch rausgebracht, das nennt sich Leaders Eat Last, ist, glaube ich, gelb von rein vom Cover her, wenn man es mal recherchiert und das ist, glaube ich, ich kann mich selbst sehr gut damit identifizieren, dass ich sage, ja, ich habe irgendwie natürlich eine Zahlenverantwortung und eine Performanceverantwortung und die wird auch delivered, aber irgendwie ist auch ein Dienstleistungsgedanke gegenüber meinen Teams. Ja. Also ich bin eine Führungskraft, die auch für die Teams da verantwortlich ist und viele Ansätze, die dort beschrieben werden, sind auch leicht verständlich, leicht verdaulich. Ich kann es auch jedem auf Englisch empfehlen. Das finde ich auch super, das Buch.
Und auch da wichtig, also auch so Leute wie Simon Sinek zum Beispiel, das sind natürlich auch meisterhafte Content-Marketer natürlich. Ja. Ne, aber allein schon zu sagen, okay, das Buch heißt irgendwie Leaders Eat Last oder irgendwie Start With Why. Natürlich haben die auch ein Team, was denen irgendwie dabei hilft. Aber es ist natürlich schon spannender, als wenn es jetzt irgendwie heißen würde The 10 Principles of Modern Leadership oder sowas. Ja. Also
genau.
So, eine sehr griffige Kommunikation ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, da kannst du ja von all diesen Leuten, Simon Sinek, James Clear mit seinen Atomic Habits, keine Ahnung, Gary Vaynerchuk, all diesen Leuten einfach extrem viel abschauen. Die machen das schon alle sehr, sehr gut.
Absolut. Und wie du sagst, die bespielen diese gesamte Klaviatur des Contents sehr gut. Ja, egal, ob das jetzt auf LinkedIn ist, egal, ob es mit den Büchern ist, vieles referenziert sich und es ist einfach sehr gut gemacht. Und dann bist du nämlich beim Punkt, wenn du die so gut bespielst, aber dann der Content an sich noch richtig gut ist, dann hast du eigentlich gewonnen an der Stelle.
Und auf der anderen Seite auch wieder, wenn du halt super gutes Wissen hast, aber es halt nicht kommunizierst, dann bringt es halt niemandem was, ja. Dann bringt es halt überhaupt nichts, dass du Deutschlands bester Experte in XY bist, wenn das halt keiner weiß oder wenn es halt einfach schlecht aufbereitet ist.
Ja, total. Bin ich absolut bei dir. Dann springe ich zu meiner dritten Empfehlung. Wär dann auch ein Buch. Bei dem einen bin ich tatsächlich noch dran, das andere würde ich empfehlen, aber das eine gefällt mir schon ganz gut, wird keine Überraschung sein. Das, glaube ich, liest gerade auch die eine oder andere Person. Promised Land von Barack Obama. Ziemlich großes Buch, viele Seiten, ich glaube 700, 800 Seiten. Ich bin jetzt ungefähr ein Drittel durch, ist aber total spannend. Fällt bei mich in die Kategorie mit rein, mal ins Hirn von wem anders reinversetzen und vielleicht auch einfach ein paar Experiences, die man höchstwahrscheinlich in seinem Leben so selbst nicht haben wird und ist sehr spannend. Und dann letztes, und das finde ich immer ganz schön, wenn man nicht nur, also klar, wir sprechen viel über Business oder so, aber Sachen, die einem einfach zum Denken angeregt haben, tatsächlich ein bisschen schwere Kosten an der Stelle, aber lassen das Leben manchmal aus einer anderen Perspektive betrachten, ist, ich weiß nicht, ob du es kennst, von Viktor Frankl, A Man's Search for Meaning, ironischerweise oft empfohlen, auch von Größen im Silicon Valley, die genau das Gleiche berichten, haben gesagt, so, jetzt darf ich das Leben mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachtet. Kurz zusammengefasst, weshalb ich sage, das ist ein bisschen schwere Kost. Es geht um einen Psychologen, der im Konzentrationslager während des Weltkrieges war und der dadurch logischerweise das Leben aus einer sehr anderen Perspektive betrachtet hat und es mag komisch klingen, aber so ein bisschen sagt, okay, es gibt vielleicht auch Meaning im Suffering und was kann ich eigentlich für mich Positives in Gedanken rausziehen und wie kann ich trotzdem in den Umständen, in denen ich bin, irgendwie was Positives bewirken. Und ich finde, das ist einfach ein erfrischender, guter Anreiz, da das Leben auch nochmal aus einer anderen Perspektive hin und wieder zu beachten.
Dazu auch passend, also ich selbst lese natürlich auch viele so Businessbücher und so ein Kram, ne? Aber jetzt gerade auch in diesem Jahr habe ich mich halt auch relativ stark auch mit dieser ganzen Black Lives Matter Bewegung eben beschäftigt. Einerseits, weil ich halt sehr USA-affin bin, dann finde ich auch Basketball und Football und so weiter eben ganz spannend. Das heißt, da hat man ja auch ein bisschen mehr Berührungspunkte damit. Aber da habe ich eben auch verschiedene Podcasts gehört von der New York Times, da heißt nämlich, glaube ich, 1619. Und 1619 ist ja das Jahr, an dem das erste Sklavenschiff quasi in die USA gekommen ist. Und da wird halt wirklich nochmal so erzählt, wie das Ganze eigentlich gekommen ist, wie ein Großteil der US-Wirtschaft eigentlich auch auf Sklaverei aufgebaut worden ist, wie viele Strukturen, die es heute noch gibt in den USA, auch viele dieser Konflikte, Republikaner, Demokraten, Trump-Wähler, Waffenbesitzer und so weiter, dass es eigentlich alles daher rührt. Und da habe ich halt relativ viel gelernt über halt so Politik und wie das alles funktioniert. Aber auch noch viel mehr Empathie eigentlich, ja. Weil ich glaube, gerade jetzt vielleicht auch Leute, die im Business irgendwie sehr erfolgreich sind, ja, da ist ja relativ schnell der Gedanke naheliegend, boah, das habe ich mir irgendwie alles verdient, weil ich war ja geiler Abiturient und dann bin ich auf eine geile Uni gegangen und so weiter, ja. Aber wenn du halt einfach die Möglichkeiten von vornherein erstmal gar nicht hast, ja, dann ist halt relativ schwierig, da jetzt irgendwie eine coole Stelle zu bekommen, ja. Und ich glaube, jeder von uns, der jetzt hier irgendwie, weiß nicht, in, keine Ahnung, Westdeutschland, in München oder sonst wo irgendwie aufwächst, der ist beim 100-Meter-Lauf, der startet ja schon mal irgendwie bei 1,80 Meter oder sowas, ja. Ich finde, das muss man sich auch mal bewusst sein.
Ja, absolut, genau. Also ich finde es exakt das, was du sagst, weil wir beschäftigen uns ja mit Themen, die uns total interessieren und die irgendwie auch in unserem Alltag beruflich irgendwie relevant sind. Ja, genau, es gibt irgendwie ja auch andere Personen, die sich gar nicht damit beschäftigen können, bei denen das nicht im Schwerpunkt liegt. Und ich glaube, regelmäßig diese Perspektive hat auch ein bisschen was mit Demut und Dankbarkeit zu tun, einzunehmen. Ist egal, wo man steht, hilfreich.
Super, dann vielen Dank für das sehr spannende Gespräch. Wir haben heute über MyDays gesprochen, Jochen Schweizer, die Travel-Branche, aber dann auch so über so Themen wie Leadership, TikTok und am Ende eben auch das ganze Thema Learning und deine sehr guten Büchertipps. Von daher bin ich mal gespannt, genau, wie sich das nächste Jahr für euch entwickeln wird als Unternehmen. Da sind wir alle gespannt, wie, wann sozusagen das Old Normal, New Normal wieder zurückkehrt, who knows. Und dann sind wir natürlich auch gespannt auf deinen Content im nächsten Jahr, wenn 2021 dann tatsächlich so die Content-Challenge ist.
Cool, hat mich gefreut. Vielen Dank dir, Julian.
Also, ciao.
Alright, ciao.